Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Der Realitätscheck, das ist keine Bitte, sondern sollte vielleicht eher so ein bisschen als Aufforderung verstanden werden. Ich begrüße euch ganz herzlich hier. Mein Name ist Uli, wir werden die nächsten 2 Stunden gemeinsam verbringen und wir haben uns heute Morgen alle sicherlich gefreut über die Feuchtigkeit, die vom Himmel kommt. Hier bei uns im Studio A in der Johannesstraße, da steht noch so ein bisschen die Luft, deswegen habe ich den Ventilator hinter mir noch ein bisschen angemacht. Ihr hört vielleicht hier und da mal so ein kleines Rauschen. Außerdem könnt ihr die Straßen draußen hören, denn auch das Fenster ist noch auf. Aber wir sind ja ein Lokalradio, ein Stadtradio. Und da sollte man die Stadt doch auch auf jeden Fall akustisch auch wahrnehmen. Neben diffusem Rauschen und Stadtgeräuschen wird es auf jeden Fall auch noch Inhalte in dieser Sendung geben. Ich habe gesprochen mit Silke van Dijk. Sie ist Professorin an der Universität Jena und gemeinsam mit anderen WissenschaftlerInnen hat sie eine Konferenz ins Leben gerufen, bevor es zu spät ist, heißt die. Und die findet am Freitag, am 3. Juli von 13 bis 17 Uhr im Kalif Storch statt. Und da sollen ja verschiedene Gründe, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und aber auch Folgen von ja, autoritär, nationalradikaler, faschistischer Politik analysiert werden, so wie sie von einer AfD zum Beispiel hier in Deutschland zu erwarten ist. Wer genau auf dieser Konferenz alles sprechen wird, welche Themen ganz konkret besprochen werden, warum es überhaupt wichtig ist, dass ja Wissenschaft nicht nur an der Hochschule, sondern vor allen Dingen auch an so öffentlichen Orten wie zum Beispiel dem Kalif Storch stattfindet, das hat mir alles Silke van Dijk beantwortet. Außerdem geht es heute auch um Kunst. Serisch hat mit Masami Saito, einer Künstlerin aus Japan, die aber derzeit in Deutschland lebt und arbeitet, gesprochen über ja, ihr Leben und vor allen Dingen auch ihre Kunst, in der es viel um Natur und auch den menschlichen Körper geht. Naja, und wie immer mittwochs natürlich auch eine neue Ausgabe von Switch, vom Frosch zum Vogel. Gewaltfreie Kommunikation wird hier mal ganz praktisch betrachtet. Und was es auch ganz praktisch gibt im Radio, natürlich neben dem ganzen Gesabbel, Musik. Ich habe wieder schöne neue Musik rausgesucht, habe auch ein bisschen schöne alte Musik rausgesucht und mit schöner alter Musik und einer kleinen Zeitreise in die 90er Jahre starten wir jetzt hier auch und zwar mit Green Day und Longview und damit hallo, herzlich willkommen hier bei Unterdessen und Radio Frei.
Sit around and watch the tube, but nothing's on.
Longview war das gerade von Green Day und ihrem Album Dookie aus dem Jahr 1994 und wir springen jetzt zeitlich und genretechnisch in das Hier und Jetzt und in den Rap, in den Rap. Und zwar hören wir jetzt Audio 88 und Yesin von ihrem aktuellen Album Zeit zu sterben, nichts als die Wahrheit.
Verspreche dir das Blaue vom Himmel. Ich mal ein Bild und es wird besser, je genauer du hinsiehst. Hab zu viel Schiss, dass du zerbrichst. Kenne all deine Risse, also erfind ich neue Wege für den Lauf der Dinge. Wenn du mich fragst, wo ich letzte Nacht war, sag ich, du kannst jeden fragen, weil ich weiß, dass du nicht fragst. Wenn ich sehe, wie unsere Zukunft in die Geldsorgen weg, lese ich den Kontostand vor und schiebe das Komma nach rechts. Ich spreche über Politik, über Gott und die Welt, als gäbe es weder Hass noch Hunger, nur die Hoffnung, die zählt. Kämpfe ein Jahr lang mit Depressionen und fliege fast auf, aber nur fast ein Glück, dass du mir vertraust. Ja, die Realität tut weh und wenn ich daran zerbrech, lass ich nicht zu, dass sie auch dich verletzt. Ich bin ein Lügner und wenn du mich eines Tages dafür hast, sag mir die Wahrheit und ob sie dich glücklicher macht. Die Lügen so süß und die Wahrheit so bitter. Soll ich ehrlich sein, bist du dir da sicher? Die Finger hinterm Rücken gekreuzt, weil ich ehrlich will, dass du dich freust. Die Lügen so süß und die Wahrheit so bitter. Soll ich ehrlich sein, bist du dir da sicher? Die Finger hinterm Rücken gekreuzt, weil ich ehrlich will, dass du dich freust. Bin bei Mama zu Besuch, sie fragt, wie es mir geht. Und ich sage gut, so als wäre die Welt kein Pulverfass. Doch ich will sehen, wie meine Mutter lacht. Muss dir wirklich keine Sorgen um die Zukunft machen. Hab die Leberflecken alle untersuchen lassen. Mach Termin beim Arzt dann erst eine Woche später. Und hoff, das war kein Fehler. Beruhige meine Freunde, wenn sie aus Liebe Kinder kriegen. Was auf der Welt so falsch läuft, ist doch wieder hinzubiegen. Während ich das sage, blicke ich zur Seite. Und hoff, sie sehen nicht meine Zweifel. Wahrhaftige Magie kannst du lachen auf Gesichter zaubern. Feiern Weihnachten ja auch, obwohl wir nicht dran glauben. Bisher ist alles gut gegangen. Er würde für mich lügen, also kannst du meinen Bruder fragen. Die Lügen so süß und die Wahrheit so bitter. Soll ich ehrlich sein, bist du dir da sicher? Die Finger hinterm Rücken gekreuzt, weil ich ehrlich will, die Lügen so süß und die Wahrheit so bitter. Soll ich ehrlich sein, bist du dir da sicher? Die Finger hinterm Rücken gekreuzt, weil ich ehrlich will, dass du dich freust.
Nichts als die Wahrheit von Audio 88 und Yesin und ihrem aktuellen Album Zeit zu sterben, bevor wir hier mit unserem ersten Beitrag starten, und zwar der aktuellen Ausgabe. Ich muss gerade mal gucken, es ist schon eine ziemlich hohe Zahl, die 121. Ausgabe von Switch vom Frosch zum Vogel. Gibt es nochmal Musik und danach mehr, beziehungsweise konkrete Inhalte. Marie spricht dann mit Mirjam Binder und Lukas Osborg, beides TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation. Und ich kann schon mal so viel verraten, es geht irgendwie um einen USB-Stick. Kein Bock war das gerade von Stirn, Fred und Karlsberg. Ich habe in dem Lied auch einen gewissen Unmut rausgehört, und ja, hinter all diesem Unmut stecken ja immer Bedürfnisse. Ich habe das raushören können, weil ich mich schon dank dieser Rubrik, die jetzt als nächstes hier auch kommt, nämlich Switch vom Frosch zum Vogel, schon in über 120 Folgen ja mit gewaltfreier Kommunikation auseinandergesetzt habe. Und ihr könnt das natürlich auch tun. In ganz vielen Situationen in unserem Leben ist es vielleicht ganz gut, diese anzuwenden. Und Marie wird jetzt gleich mit Mirjam Binder und Lukas Osborg über einen USB-Stick sprechen. Was es damit auf sich hat, erfahren wir jetzt.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert. So geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel.
Ich freue mich, dass ich mit Miriam Binder und Lukas Osbock wieder hier im Studio bin. Hallo.
Hallo.
Hi.
Eine Woche ist vorbei und wir haben uns hier getroffen, um wieder über eine Alltagssituation zu sprechen. Und die wurde uns gerade allen dreien erzählt, hier vor der Tür. Ich versuche mal zusammenzufassen. Wenn ich was nicht hinkriege, könnt ihr mich ergänzen. Also, die Situation war folgende. Die Person, wir nennen sie Annika, hat... War es ein Freund oder was?
Hatte einen Freund, ja.
Der sich öfter mal ihren USB... Ach so, war das ihr Freund? Oder
ja.
War, es war ihr Freund. Also so ein Freund.
Mhm.
Okay, vielleicht, falls es interessant ist, wir werden sehen. Der hat sich immer mal den USB-Stick von ihr ausgeliehen und sie hat das genervt. Und dann hatte er Geburtstag und sie hat einen USB-Stick gekauft, um ihm den geschenkt. Und das fand er nicht gut, sondern sogar übergriffig. Sie hat dann noch so ein bisschen erwähnt, dass es auch ihm darum geht, dass er grundsätzlich ein Problem hat mit Geschenke kriegen, gekaufte Geschenke kriegen zum Geburtstag und so. Aber das ist erstmal die Grundsituation. Habe ich das?
Genau, sie sagte auch, dass sie ihm gleichzeitig noch was selbst gemachtes geschenkt hat und das war okay, das gekaufte und dieser USB-Stick ging überhaupt nicht. Also an sich war auch so der der Satz mit dabei, ich mag. Er möchte überhaupt keine Geschenke.
Mhm, genau.
So ist die Situation.
Ich würde sagen, das sind irgendwie zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, jemand will nichts geschenkt kriegen und kriegt was. Und das andere halt diese Vorgeschichte mit dem Stick.
Ja, das würde ich gerne nehmen.
Ja, ich denke auch.
Machen wir? Ja.
Na gut.
Okay, auf wen gucken wir zuerst? Zuerst vielleicht auf Annika.
Ja, von Annika habe ich das so verstanden, als sie das erzählt hat, dass für sie das auch unangenehm war, dass der Stick hin und wieder geliehen wurde. Und ich glaube, sie hat es nicht angesprochen. Also so habe ich sie verstanden. Sie hat dann einfach einen neuen Stick gekauft. Also das heißt, sie fühlt sich wahrscheinlich unwohl und ist vielleicht auch ein
genervt.
Bisschen
verärgert.
Ich glaube, genervt hat sie auch gesagt,
dass sie das genervt hat. Ja, und wenn ich so ein Genervtsein in mir wahrnehme, dann ist da auch eine Unruhe und eine Anspannung. So vom Feeling her.
Ja.
Ja, und ein bisschen Frust, der kommt da so langsam auf, wenn das ständig wiederkehrend ist. Hier kannst du mir mal leihen. Oh, 3 Tage später kannst du mir mal leihen. 5 Tage später kannst du mir mal leihen. Genau. Ja. Weil da auch, was ist das? Was ist das für ein Bedürfnis? Crazy.
Naja, wenn ich mir vorstelle, mir gehört da was und das wird einfach so geliehen von einer Person, ist jetzt mal egal von welcher Person, sondern mir gehört was und das wird ohne Absprache geliehen. So eine Art von Klarheit, Orientierung, Verlässlichkeit, das passt alles noch nicht so ganz.
Ich weiß auch nicht, ob es ohne Absprache
war.
Das kam nicht so raus. Also ich hatte das schon verstanden, so dass er sich das immer leiht und da, also ob das jetzt abgesprochen oder nicht abgesprochen war, kam nicht raus. Ich frage mich so im Sinne von also mit einbezogen oder die Möglichkeit zu haben, Nein zu sagen, also dieses so dieses Selbst, das als selbstverständlich nehmen. Wie kann man es umformulieren in ein passendes Bedürfnis? Also es ist selbstverständlich, dass der Freund dann kommt und sagt, ich würde mir wieder deinen USB-Stick leihen. Ist das okay? Und dann kann sie eigentlich nur noch Ja sagen, weil sie es ja immer schon gesagt hat. Und eigentlich ist sie genervt.
Also dann wäre es wahrscheinlich Mitbestimmung oder Selbstbestimmung.
Mitbestimmen, ja. Genau.
Einfluss haben aufs Leben.
Ja, einbezogen werden.
Ja. Ja.
Genau. Grenzen. Ich weiß nicht, ob die Grenzen, das ist schon ganz schön hart.
Also, vielleicht. Also vielleicht ist es für sie eine Grenze.
Ja.
Hast du noch eine Idee, Marie, was das sein könnte?
Ich finde es auch ganz schwierig.
Mhm.
Aber ich glaube, Grenze passt vielleicht schon, wenn man sagt, was sind denn Räume? Also der Körper ist ja mein Körper, da habe ich eine Grenze. Dann habe ich eine räumliche Grenze. Vielleicht gibt es auch eine Grenze mit Dingen, die mir gehören.
Mhm.
Das ist meins. Und quasi, wenn da drauf Anspruch erhoben wird, ohne dass ich so richtig Nein sagen kann, ist das vielleicht schon eine Grenzverletzung.
Ja, kann man, also ich meine, das ist jetzt ein USB-Stick, ist was anderes, aber wenn in meine Wohnung eingebrochen werden würde, ist das ja auch eine Art von Grenze, die aus meiner Sicht überschritten wird, ja.
Und wenn der Dieb fragt?
wenn der Dieb fragt?
Entschuldigen Sie, Ihr Fenster ist angekippt.
Kein Thema,
ich würde mal reinkommen. Das ist schon hart. Ich hatte gerade noch sowas wie Wertschätzung, Achtung.
Ah, das kann so sein. So, ne? Also, dass es halt nicht als selbstverständlich gilt,
genau,
dass da eine Wertschätzung für kommt, dass man sich das ausleihen darf.
Genau. Und Achtung, Achtsamkeit eben auch dahingehend, ne? So einen Blick für haben, hey, ist das jetzt wirklich noch okay? Ist die Balance auch da von ich leihe es mir mal aus und es geht so langsam über möglicherweise in meinen eigenen Besitz?
Ja.
Dass da Rücksicht drauf genommen wird. Also Rücksichtnahme, so ein Stück weit auch.
Ja, stimmt, ja.
Ist das vielleicht, könnte auch sowas wie Gleichberechtigung dabei sein? Also so eine Unausgeglichenheit von Geben und Nehmen zwischen zwei Menschen?
Vielleicht, also es kommt ziemlich stark auf die Beziehung zwischen den beiden Menschen an, könnte sein.
Und übersetzt dann eben eine Ausgewogenheit zwischen Geben und Nehmen.
Mhm. Ja, ja,
genau.
Ja.
Gleichberechtigung ist immer so der Punkt, also Gleichwertigkeit sagt man, glaube ich, eher in der gewaltfreien Kommunikation als Gleichberechtigung, weil dieses Recht haben oder nicht haben, wer entscheidet darüber. Ne? Und ja, Gleichwertigkeit, so, das geht so in die Richtung.
Ja. Okay.
Ich finde es, also für mich ist das sehr spannend so zu sehen, dann hat die, wie haben wir sie genannt?
Annika.
Annika, hat Annika die Strategie gewählt, einen neuen USB-Stick zu kaufen, und wenn man vorher drüber gesprochen hätte, hätte man die Bedürfnisse dahinter sehen können auf beiden Seiten und eine andere Strategie gefunden, die nicht als übergriffig bewertet
möglicherweise
wird.
Möglicherweise, genau. Reden hilft.
Hey, so hieß mal unser Projekt.
So hieß ein Projekt von uns, genau. Vielleicht räumen wir das nochmal auf, reden hilft.
Okay,
genau.
Gucken wir mal, wollen wir mal auf die Seite gucken von dem, wie wollen wir den Menschen, den anderen Menschen nennen?
Anton.
Anton, auch mit A.
Mhm. Ja. Anton.
Anton.
Der bezeichnet was als übergriffig. Was ist da in dem lebendig?
Er möchte selbstbestimmt sein, unabhängig. Also er ist erstmal auch gefrustet, genervt,
aufgebracht.
Empört, aufgebracht. Wie kann das jetzt sein? Das ist ganz klar. Ich habe es formuliert, ich will keine Geschenke. Was soll denn das jetzt? Und dann auch nun noch ein USB-Stick. Ich kann mir den doch sonst leihen. Warum soll ich denn jetzt einen eigenen haben?
Das stimmt, ja. Wenn das für mich wirklich ungeschriebenes Gesetz ist, nichts geschenkt zu bekommen, vor allem nichts gekauft ist, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch so denken, wie Miriam das gerade gesagt hat. Ja.
Und auch so vielleicht auch mit einem Blick drauf, hey, wir haben doch einen USB-Stick, warum muss da jetzt noch ein zweiter her? Also das sind so Gedanken, die möglicherweise dann da sind, ne? Die sich zeigen können.
Könnte auch eine Art, ich überlege gerade, also dass er sich kritisiert fühlt, dadurch, dass sie ihm den Stick schenkt, in seinem Verhalten, den bei ihr immer zu leihen, den anderen.
Dass er denkt, dass er kritisiert wird dadurch?
Ja.
Deswegen auch diese Äußerung, dass es für ihn übergriffig ist.
Das könnte sein, also das müsste man ihn einfach fragen, weil es auf den Menschentypen drauf ankommt, ja.
Und wie gesagt, also ich sehe da ganz stark im Fokus so Thema, ja, auch ernst genommen werden mit dem, was mir wichtig ist. Hey, ich habe gesagt, ich will keine Geschenke. Kommst du in die Ecke? Und wie gesagt, also bezogen auf den USB-Stick.
Auch da könnte es Grenzen oder eigener Raum sein. Also dass es vielleicht doch auf beiden Seiten das gleiche Bedürfnis ist, im Sinne von, das ist mein Raum und da habe nur ich was zu suchen. Also schenk mir nichts, ich will das nicht. Und die andere
Akzeptanz.
Person. Ja, die andere Person so, das ist mein USB-Stick, du kannst ihn mir leihen, aber nicht immer und immer und immer wieder.
Genau.
Akzeptanz.
Also ich glaube, Akzeptanz ist mit dabei. Ich glaube, Selbstbestimmtheit, Unabhängigkeit ist mit dabei. Ja. Auch Grenzen wahren, ja. Und vielleicht ist auch das Thema Nachhaltigkeit für ihn auch sowas mit Blick drauf.
Ja,
hey,
stimmt.
Wir haben einen, den kann ich mir ja immer mal leihen. Du brauchst ihn ja jetzt nicht so oft. Den nutze ich. Und das ist doch okay. Das reicht. Ja.
Könnte sein.
Also verschiedene Sachen, die dahinter stecken. Ganz vielschichtig. Kann ich mir vorstellen.
Und dann immer die große Frage jetzt zum Schluss, wir haben noch eine Minute, was haben wir jetzt davon, wenn wir uns das aufgedröselt haben? Also wir oder vielleicht auch, wenn die Person das selber gemacht hätten? Das ist ja die Idee, oder?
Dass man
selber
über
sich selber das machen kann,
genau,
was wir hier machen.
Also da ist man ja dann da, dass man verschiedene, also Verbindung kommt vor Lösung in der gewaltfreien Kommunikation, dass man für sich erstmal mit sich selbst in Verbindung geht, haben wir gerade gemacht. Annika ist mit sich selbst in Verbindung gegangen und im nächsten Schritt, Annika hat empathisch vermutet, was könnte Anton bewegen. Ne? Ja. Das haben wir jetzt auch gerade übernommen. Und wenn das zumindest auch der erste Schritt passiert ist, kann Annika auch auf Anton zugehen und sagen, Anton, du leihst dir mindestens einmal die Woche meinen USB-Stick aus. Ja, der kommt wieder zurück und gleichzeitig merke ich, mich nervt es total. Ich möchte irgendwie auch sagen können, hey, das ist jetzt hier und es ist nur ein USB-Stick, ja. Und gleichzeitig will ich den auch nutzen können, ganz, ganz entspannt und frei, wann ich das meine, ohne drüber nachdenken zu müssen, wo ist denn der jetzt gerade? Mhm. Und brauchst du den, Anton, jetzt vielleicht gerade oder wie auch immer, kommst du da wieder auf mich zu? Wie können wir es denn regeln? Wärst du einverstanden damit, wenn ich dir einen schenke?
Ja, also erst, dass die eine Seite die andere hört und wenn das passiert ist, dass es dann getauscht wird. Also je nachdem, wer wem zuerst zuhört, ja. Mhm. Und manchmal wechselt dieses Zuhören auch im Gespräch.
Und was ich von euch schon gelernt habe, ist, wenn man quasi drüber spricht, also die verschiedenen Bedürfnisse einander erzählt, dass manchmal dann noch andere Ideen kommen, ja, was dann eine Lösung sein könnte. Also und sie hat jetzt einfach eine gehabt und die durchgeführt und vielleicht wäre im Gespräch noch mehr gekommen.
Genau.
Ja, und das sorgt für Verbindung und ganz oft für Verständnis, wenn man über die Gefühle und Bedürfnisse dahinter spricht, statt über die Gedanken und die Meinung und das, was übergriffig sei und dieses und jenes.
Mhm. Genau.
Ja. Und meistens auch für Ruhe und Entspannung, meistens. Mhm.
Dann haben wir jetzt vielleicht ein paar Impulse gegeben für Annika und Anton oder auch für andere, die uns zugehört haben. Danke euch. Bis nächste Woche.
Danke fürs Einbringen, Annika.
Tschüss.
Tschüss.
Und ich bedanke mich auch natürlich bei Miriam und Lukas und natürlich auch bei Marie Diese und die vielen anderen Ausgaben von Switch vom Frosch zum Vogel, die könnt ihr auf unserer Homepage unter www.radio-frei.de natürlich auch nochmal nachhören. Und nach dieser gewaltfreien Kommunikation geht es wieder ein bisschen rabiater hierzu. Beziehungsweise, ja doch, Punkt. Clowns klatschen von Fliegende Haie und Aufmischen.
Rasten aufs Maul statt Applaus. Ich will Clowns klatschen. Schnappt euch die Bauchtaschen. Lasst ausrasten aufs Maul statt Applaus. Ich will Clowns klatschen. Ich will Clowns klatschen. Lasst Clowns klatschen. Ich will Clowns klatschen.
Meine sieben Sachen, heute wird ein Clown gefrühstückt, habe Bock heute nicht zu lachen. Ich hab da was ausgebrütet, Rohr, Zange, Daumen drücken, Feuerzeuge für Perücken, Ducktape für die Hackfresse, rote Nase, Saftpresse.
Du knebelt in einem Geldspeicher, du wirst auf der Stelle hart. Ich schneid dir deine Eier ab und werf sie in ein Bällebad. Frisst dein Geld, schluck die Scheine, wir machen die Ansagen. Wer keine Scham kennt, soll zumindest Angst haben.
Schnapp euch die Bauchtaschen, lass ausrasten, aufs Maul statt Applaus. Ich will Clowns klatschen. Schnappt euch die Bauchtaschen. Lass ausrasten, aufs Maul statt Applaus. Ich will Clowns klatschen. Ich will Clowns klatschen. Lass Clowns klatschen. Ich will Clowns klatschen. Lass Clowns klatschen.
Er kauft deine Stadt, dein Bezirk, dein Viertel, dein Zuhause, dein Block. Sein Kopf.
Ich will Clowns klatschen. Lass Clowns klatschen. Ich will Clowns klatschen. Lass Clowns klatschen. Ich will Clowns klatschen. Lass Clowns klatschen. Ich will Clowns klatschen. Lass Clowns klatschen.
Fliegende Haie war das gerade mit Clowns klatschen und ihr habt es gemerkt, es war alles andere als gewaltfrei. Nicht nur in der Kommunikation, beziehungsweise es waren ja jetzt gerade nur verbalisierte Wünsche und Bedürfnisse und noch gar keine Handlung. Okay, ich verfitzel mich. Bevor ich da irgendwie weiter reinfalle, gibt es einfach nochmal Musik und zwar Bengalo von Frittenbude.
Thank you.
Bengalu war das gerade von Frittenbude. Und wir kommen jetzt auch zu einem anderen aktuellen neuen Track. Bengalu war das nämlich auch. Und zwar von Fat Tony. Hören wir jetzt uns mal was über Nachos an.
Ficker, Ficker, was los? Überall Faschos. Sippe diese Hunde in dem Matsch, so wie Nachos. Was los? Was los? Überall Faschos. Sippe diese Hunde in dem Matsch. Ficker, was? Ficker, Ficker, was los? Überall Faschos. Sippe diese Hunde in dem Matsch, so wie Nachos. Was los? Was los? Überall Faschos. Sippe diese Hunde in dem Matsch, wie Nachos.
Du bist kein Rebell, du bist ein Nazi-Opa. Unterster Stockholm-Syndrom wie Sarah Bossart. Du bist broke, hast keine Dukaten und bist ausgerechnet sauer auf die, die noch weniger als du haben. Arme Schweine ackern hart für Hundelöhne. Wieso seid ihr nicht einfach nett zueinander, ihr Hurensöhne? Rutsch mir den Buckel runter, als wär ich ein Dromedar. Ich flieh mit dem Heli aus Berlin wie Erich Honecker. Einmal um die ganze Welt, ich mach meine Stunts noch selbst. Such mir ein Exil, falls die AfD den Kanzler stellt. Spitte diesen Part, so wie Scharfschützenschüsse von nem Dach. Auf euren Spitzenkandidat.
Piu. Ficker, Ficker, was los? Überall Faschos. Sippe diese Hunde in dem Matsch, so wie Nachos.
Was los?
Was los? Überall Faschos. Sippe diese Hunde in dem Matsch, wie Nachos. Ficker, Ficker, was los? Überall Faschos. Sippe diese Hunde in dem Matsch, so wie Nachos.
Was los?
Was los? Überall Faschos.
Ich brauche einen Hit, um die Euros zu holen. Wär J. Cole nicht Deutscher, wär ich deutsche J. Cole. Was ein elender Joke. Faschos übernehmen die Show, während ihr diskutiert, wer ist weniger woke. Ich schau von außen darauf, als wär's Bauer sucht Frau. Was eine saudumme Scheiße, ich brauch ne Powerade Blau. Ich rauch Kippe, damit ich nicht ausflippe. Die dummste Meinung ist immer die lauteste. Wir haben kollektiv verlernt, einfach gechillt zu sein. Tech-Aktien wachsen parallel zu deiner Bildschirmzeit. Niemand hat mehr alle Latten am Zaun. Ah, halt die Fresse wie bei AgroTV.
Ficker, Ficker, was los? Überall Faschos. Sippe diese Hunde in dem Matsch, so wie Nachos.
Was los?
Was los? Überall Faschos. Sippe diese Hunde in dem Matsch, wie Nachos. Ficker, Ficker, was los? Überall Faschos.
Nachos war das gerade von Fat Tony. Am Freitag findet die öffentliche Tagung, bevor es zu spät ist, wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr hier in Erfurt im Zughafen von 13 bis 17 Uhr statt. 4 Stunden, 40 WissenschaftlerInnen, 9 Foren und ein Podium mit Analysen zur fundamentalen Rechtsverschiebung in Politik und Gesellschaft, heißt es hier in der Pressemitteilung. Ein Team zur Vorbereitung dieser Konferenz, sowohl von der Universität Erfurt und von der Uni Jena beim, oder genauer gesagt vom Institut für Soziologie in der Uni Jena, haben hier diese Konferenz ja organisiert, Menschen eingeladen, diese Podien und Foren vorbereitet. Und ich habe gestern mit Silke van Dijk gesprochen. Sie ist Professorin an der Uni Jena und Mitorganisatorin dieser Konferenz. Und mit ihr habe ich eben über die Hintergründe dieser Konferenz gesprochen, warum genau morgen, nein, übermorgen, quasi einen Tag vor Beginn des AfD-Bundesparteitags, diese Konferenz hier in Erfurt stattfindet. Warum es wichtig ist, dass Wissenschaft eben nicht nur in Anführungsstrichen im Elfenbeinturm, sprich an Hochschulen, in Fachpublikationen und Fachkonferenzen stattfindet, sondern dass Wissenschaft natürlich auch Teil von öffentlichen Debatten und öffentlichen Auseinandersetzungen ist. Und vor allen Dingen habe ich auch mit ihr darüber gesprochen, ja, was denn vielleicht auch ganz konkret in praktische Politik, in praktische Beteiligung, in praktische Veränderung von bestehenden Verhältnissen aus den Analysen umgesetzt werden kann. Dieses Interview, das hören wir gleich. Zunächst erstmal noch eine kurze Musik und dann, wie gesagt, das Gespräch mit Silke van Dijk, Professorin an der Universität Jena, über die Konferenz, bevor es zu spät ist, die am Freitag hier in Erfurt stattfinden wird. Wir haben jetzt viel Negatives gehört, deswegen ist es jetzt auch mal wichtig, das Positive hervorzuheben und an die Liebe zu appellieren. Love Will Never Die von Neon Schwarz und ihrem aktuellen Album, ja doch, Neon Schwarz Forever.
Abgesehen davon, dass du sozial völlig gestört bist. Greift ihr Mittelalter-Freaks, lasst es euch einen Scheiß angeht, mit wem ich fick und wen ich lieb. Komm, erzähl mir nix, ihr labert nur Schrott und begründet eure Meinung noch mit Allah und Gott. Doch warum sollte euer Gott nicht wollen, dass Menschen sich lieben? Ganz im Ernst, für mich seid ihr alle hängen geblieben. Wie kann man bitte gegen die Freiheit anderer Menschen kämpfen? Warum könnt ihr nicht eure Gedanken selbst zu Ende denken? Ich mit dir, du mit ihr, er mit ihm, sie mit ihr. Ich mit ihr, du mit mir, auch wenn ihr das nie kapiert. Gib's dir ein Schwarz, ich supporte diesen Kampf. Solidarität, Liebe ist größer als Angst.
Den Kontrast gecheckt, ihr macht auf den Grund zur Freude ein Hassobjekt, toleriert Homos als Exoten im Fernsehen. Ha. Wie soll man euch Idioten denn ernst nehmen? Ihr Horizont so begrenzt und schon einen Schock haben, wenn Frauen Baggy Pants und die Männer Rock tragen. Alles bleibt anders, da müsst ihr euch wohl dran gewöhnen. Zwei Menschen, die sich lieben, das ist doch wunderschön. Und was auch immer man von heiraten hält, scheißegal, wie wenn der Mann sagt, Reis umfällt. Ob jetzt Frau, Frau, Mann, Mann, Frau, Trans, Händchen hält. Mensch liebt Mensch, das ist alles, was zählt.
Schwarz, erster Love Song. Ihr singt mit Pathos den Kanon und jagt einer Schwule mit Hass durch die Straßen. Feinde der Liebe müssen endlich mal klarkommen. Ihr glaubt, dass Homos immer Sex in Lederhosen haben. Johnny Mauser, großer Fan der Regenbogenfahne. Lasst den Menschen ihr Herz, lasst den Menschen ihr Bett. Kommt auf euch selber klar und hört mehr Zecken-Rap. In Russland töten sie Schwule. Wer benötigt denn Putin? Ich glaub, wir sind unglaublich viele. Vertraut keiner Kirche, ich glaub an die Liebe.
Am Freitag findet die Wissenschaftskonferenz, bevor es zu spät ist, hier in Erfurt am Zughafen von 13 bis 17 Uhr statt. Viele, viele Wissenschaftler in 40 an der Zahl aus ganz Deutschland kommen hier in Erfurt zusammen und besprechen unterschiedliche Perspektiven und Aspekte, wenn es darum geht, ja der Frage auf den Grund zu gehen, warum denn gerade jetzt so viele in nicht nur Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern rechte, nationalvölkische, teils sogar faschistische Parteien, autoritäre Strömungen so erfolgreich sind. Und eine derer, die diese Wissenschaftskonferenz mit organisiert hat, ist Silke van Dijk. Sie lehrt an der Universität Jena, dort am Institut für Soziologie und ist eine derer, die, wie gesagt, mit vielen anderen, einem Forschungsteam oder einem Vorbereitungsteam, besser gesagt, von der Uni Jena und aber auch von der Uni Erfurt, diese Konferenz vorbereitet hat, sich darüber Gedanken gemacht hat. Und mit ihr habe ich gestern eben über die Hintergründe dieser Konferenz gesprochen und unter anderem beantwortet sie da auch die Frage, wer eigentlich eingeladen ist zu dieser Konferenz. Das heißt, ob es sich eben nur um ein wissenschaftliches Publikum handelt oder eben auch um ein offenere, breiteres Publikum, das hier eingeladen ist. Und all diese Fragen beantwortet sie mir eben in diesem Interview, das ich euch natürlich jetzt hier nicht vorenthalten möchte, Silke van Dijk. Am Wochenende findet ja hier in Erfurt der Bundesparteitag der AfD statt. Parallel dazu veranstalten Sie ja mit ganz vielen anderen die Konferenz Bevor es zu spät ist. Warum war es denn Ihnen und den anderen MitorganisatorInnen wichtig, genau jetzt diese Konferenz auch eben hier in Erfurt auszurichten?
Es war uns wichtig, weil wir in einer Situation sind, wo mit den anstehenden Landtagswahlen unter anderem in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal wir tatsächlich eine Situation erleben, wo die AfD nicht nur in allen drei Bundesländern, in denen Landtagswahlen anstehen, stärkste Kraft ist, sondern in Sachsen-Anhalt auch die zumindest reale Möglichkeit einer Alleinregierung durch die AfD besteht. Das ist jetzt natürlich nur noch ein letzter Warnruf und viele von uns Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich jetzt an der Tagung beteiligen, arbeiten schon lange zur fundamentalen Rechtsverschiebung in Politik und Gesellschaft. Aber es ist doch noch mal ein Punkt, wo wir sagen, hier stehen wir vor einer historischen Situation, an der etwas entschieden wird. Und wir stehen vor einer historischen Situation in Thüringen. Das war auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für die Kollegen und Kolleginnen von der Universität Erfurt, aber auch der Universität Jena, vor der Haustür zu sagen, das können wir nicht einfach unkommentiert vorübergehen lassen. Der Kontext Thüringen ist auch deshalb wichtig, weil wir hier aus der Vergangenheit lernen können. Thüringen war das Land, in dem die NSDAP als erstes mit an der Regierung beteiligt war, schon 1930, damals den sogenannten Volksminister stellend. Und aus dieser Geschichte kann man viel lernen, wie Faschismus stark wird und was es auch für Wissenschaft und Bildung bedeutet.
Wissenschaftliche Debatten, die finden ja meist an Hochschulen oder in Fachpublikationen, in wissenschaftlichen Konferenzen statt. Mit dieser Konferenz, bevor es zu spät ist, gehen Sie ja ganz bewusst in den öffentlichen Raum, an den Erfurter Zughafen. Welche Rolle kann denn oder sollte auch Wissenschaft in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen Ihrer Meinung nach spielen?
Ich denke, dass Wissenschaft in dieser Situation in ganz unterschiedlicher Weise gefordert ist. Wir verstehen uns tatsächlich als öffentliche Wissenschaft. Es ist ein öffentliches Wissenschaftsevent, genau mit dem Ziel, die Analysen, die wir haben, aus der Uni herauszubringen. Denn es sind ja Analysen, die uns helfen zu verstehen, warum wir eigentlich in der Situation sind, in der wir gerade sind. Also die helfen zu verstehen, was sind die Hintergründe des Erstarkens rechtsextremer Kräfte, was sind die Folgen für die Demokratie, was sind aber auch mögliche Ansatzpunkte, die Demokratie zu stärken. In der Hinsicht ist es ein Event, das jetzt auch nicht, weil wir das immer wieder gefragt werden, die Anhängerinnen oder Wähler und Wählerinnen der AfD adressiert. Also wir denken nicht, dass die da zum Zughafen kommen und wir sie jetzt eines Besseren belehren, sondern es ist ein öffentliches Wissenschaftsevent, das sich an alle richtet, die der fundamentalen Rechtsverschiebung etwas entgegensetzen wollen. Und damit ist das natürlich ein ganz breites Spektrum von Menschen, die einfach in Erfurt davon mitbekommen, von Menschen, die in der Lokalpolitik aktiv sind, in zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch von natürlich unorganisierten Menschen, die sagen, nee, das wollen wir nicht.
Wenn sich jetzt Wissenschaft oder WissenschaftlerInnen halt eben auch so deutlich in gesellschaftliche Debatten einbringt, dann kommt ja auch gerne mal der Vorwurf von so mangelnder Neutralität. Ist Ihnen vielleicht jetzt auch gar nicht mal nur mit Blick auf die Konferenz, sondern auch so, Sie beschäftigen sich ja schon seit längerer Zeit mit diesen Themenbereichen, ist Ihnen schon mal dieser Vorwurf begegnet? Und wenn ja, ja, wie reagieren Sie darauf?
Wir reagieren insofern darauf, als dass die Freiheit von Forschung und Lehre ein durch das Grundgesetz geschütztes Gut ist und in dieser Hinsicht gar keine politische Neutralität von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gefordert ist. Wir sollen nicht neutral sein, sondern wir sind verpflichtet, qualitativ hochwertig und methodisch nachvollziehbar zu forschen. Transparent zu machen, wie wir zu Analysen und Ergebnissen kommen. Und das heißt in diesem Fall natürlich auch, transparent zu machen, dass und warum Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen der Politikwissenschaft, der Soziologie, der Geschichtswissenschaft, der Philosophie in der AfD eine antidemokratische und auch verfassungsgefährdende Partei sehen. Und das ist eben ein Wissen, mit dem wir auch aus der Uni rausgehen wollen. Und ein zweiter Punkt ist uns noch extrem wichtig. Einerseits sind wir natürlich als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im öffentlichen Dienst auch in besonderer Weise dem Schutz der Demokratie und des Rechtsstaates verpflichtet. Und wir haben eine Menge dazu beizutragen, zu verstehen, warum wir eigentlich in der Situation sind, in der wir sind. Warum wählen Menschen die AfD? Warum verfängt das Angebot von Rechtsextremen? Und da haben wir zunehmend gesehen, dass der öffentliche Diskurs, die politische Debatte, aber auch die mediale Debatte sehr stark nur zwei Stränge kennt. Nämlich einmal die da in Berlin oder die Politiker streiten zu viel und in die Migrationsfrage muss gelöst werden. Und beides verdeckt die Hintergründe, die viel, viel komplexer sind, warum rechtsextreme Parteien erstarken. Das heißt, es kann nicht nur darum gehen, den Status quo zu verteidigen, sondern unsere Analysen können dazu beitragen, zu zeigen, warum entsteht Frustration mit der liberalen Demokratie? Warum ist es ein Problem, wenn Menschen politische Gleichheit versprochen wird in einem System, das aber immer Ausschlüsse und Ungleichheit erzeugt? Wie gehen Menschen mit komplexen Krisensituationen um? Klimawandel, Digitalisierung, Inflation, Wirtschaftskrisen, neue Kriege? Und warum wird eine solche Überforderung immer wieder auch auf Schwächere umgeleitet und äußert sich dann in Flüchtlingsfeindlichkeit oder der Feindlichkeit gegenüber queeren Menschen. Diese Zusammenhänge zu verstehen, nicht um die Reaktion zu entschuldigen, sondern um fragen zu können, wie muss eigentlich eine Gesellschaft aussehen, in der Menschen keine rechtsextremen Parteien wählen. Dazu haben wir so viel zu sagen und so viel geschrieben, dass wir das mit einem breiteren Publikum diskutieren wollen.
Wenn es in so Debatten um die hohen Zustimmungswerte der AfD zum Beispiel geht oder auch andere vergleichbare Parteien in anderen Ländern, dann gibt es ja immer, habe ich den Eindruck, so zwei Erklärungsansätze, ne, von individuellen oder halt auch strukturellen Ursachen. Wenn ich mir jetzt aber den Erfolg der AfD bei den WählerInnen angucke und genauso aber auch den Erfolg der AfD derzeit jetzt noch als Oppositionspartei ja tatsächlich schon politische Diskurse und auch politische Realitäten zu beeinflussen, ja, dann frage ich mich immer, ob die AfD eigentlich nicht nur ein Symptom eines viel tiefgreifenderen Problems ist.
Wenn wir fragen, warum die AfD so stark ist, dann kommt man nicht drum herum zu analysieren, in was für einer Gesellschaft wir leben. Insofern ist die AfD definitiv Symptom eines tiefer liegenden Problems. Wichtig ist auch, wenn wir verstehen wollen, warum die AfD so stark ist, dass man nicht immer versucht, genau eine Ursache zu finden, die dann für alle Menschen zutrifft, sondern zu sehen, es gibt unterschiedliche Erklärungen und die gelten dann auch für unterschiedliche Spektren im Wähler- und Anhängerinnenspektrum. Ne? Also es gibt Menschen, die definitiv auch Privilegien verteilen, die die Ressourcen und das Land nicht mit Eingewanderten teilen wollen. Es gibt Menschen, die verunsichert sind, weil sie nicht wissen, wie sie bis zum Monatsende kommen sollen und vor dem Hintergrund den Eindruck haben, sie können sich keine Gedanken über das Ende der Welt, Stichwort Klimapolitik, machen. Es gibt viele, die eine Kritik an den bestehenden ökonomischen und politischen Verhältnissen haben, aber keine Artikulation dafür finden und dann sozusagen die AfD als fundamentale Opposition, als Ventil nutzen. Also das heißt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt auch manifest autoritäre Einstellungen in der Gesellschaft. Das wissen wir schon sehr lange aus ganz unterschiedlichen Erhebungen zum Extremismus der Mitte, zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und das sind Einstellungen, die sich lange nicht notwendig in die Wahl einer rechtsextremen Partei übersetzt haben, aber das zunehmend tun. Das heißt, wir müssen diese Komplexität der Gründe verstehen. Aber es ist genauso, wie Sie es gerade formuliert haben. Es reicht eben nicht zu sagen, man versucht die AfD einfach nur abzuwehren oder, was ja auch gerade im Themenfeld Migration passiert, zu sagen, wir machen einerseits eine Brandmauer gegenüber der Partei, holen aber sozusagen deren Inhalte einer extrem rigiden Migration- und Flüchtlingspolitik quasi auf die eigene Seite. Also wenn man quasi auf der eigenen Seite zündelt, könnte man sagen, dann nutzt auch jede Brandmauer nichts. Das alles zusammenzudenken und dann zu fragen, was ist es denn an den Verhältnissen, was so viel Frust erzeugt? Wir sind in einer Situation, wo sich bei vielen Wähler und Wählerinnen und Anhängerinnen der AfD so etwas wie eine Zerstörungslust zeigt. Das haben unter anderem meine Kollegen und Kolleginnen Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey erzeugt. Also, dass es ein Interesse daran gibt, dass das, was ist und was quasi als dominante Politik in der liberalen Demokratie erlebt wird, dass das zerstört wird. Und da geht es tatsächlich weniger um einzelne Inhalte. Und genau mit dieser Form von Radikalopposition ist die AfD erfolgreich. Und wir müssen nun analysieren, warum gibt es ein solches Interesse? Warum gibt es eine solche Zerstörungslust? Warum gibt es einen solchen Frust mit der liberalen Demokratie? Und da muss man sich natürlich auch die Geschichte der jüngeren Vergangenheit angucken. Wir haben jahrelang erlebt, insbesondere in der Regierungszeit von Merkel, aber auch danach, dass viele Entscheidungen in der Politik wortwörtlich als alternativlos kommuniziert werden. Kürzungen im Sozialstaat, Steuersenkungen für Unternehmen, all diese Politiken werden als aus wirtschaftlichen Gründen alternativlos gerahmt. Ganz unabhängig davon, was man von diesen Politiken inhaltlich hält, heißt das aber, dass man immer wieder vermittelt hat, dass bestimmte Fragen zu wichtig sind, als dass man sie im politischen und demokratischen Streit klären könnte. Sie sind als quasi Sachfragen, als alternative Sachfragen vermittelt worden. Und in dieser Weise, gerade in wirtschaftspolitischen Punkten, zu vermitteln, es gäbe gar keine Entscheidung, ist zutiefst antidemokratisch. Und vor diesem Hintergrund auch nicht ganz zufällig, dass die AfD, als sie noch eine ganz andere Partei war, sich trotzdem den Titel Alternative für Deutschland gegeben hat. Und da müssen sich auch die anderen politischen Akteure befragen, was sie eigentlich vermitteln, wenn sie Entscheidungen als alternativlos kommunizieren. Und letzter Punkt hier, wir müssen uns angucken, dass wir unter Bedingungen leben, in denen viele Menschen, die über wenig Bildung, über wenig Einkommen, über wenig oder gar kein Vermögen verfügen, dass wir aus vielen empirischen Analysen wissen, dass diese Menschen auch sehr viel weniger politisch gehört werden, dass ihre Anliegen weniger aufgegriffen werden. Über solche Funktionsdefizite der Demokratie müssen wir sprechen, um zu verstehen, warum rechtsextreme Akteure stark werden.
Sagt Silke van Dijk. Und wir müssen drüber sprechen. Und das tut sie nicht alleine, sondern mit anderen WissenschaftlerInnen aus ganz Deutschland bei der Konferenz, bevor es zu spät ist. Und ich habe mit ihr im Vorfeld natürlich darüber gesprochen. Und wir haben jetzt gerade schon mal gehört, was so die Hintergründe und der Anlass dieser öffentlichen Tagung, dieser öffentlichen Konferenz ist. Und im zweiten Teil des Interviews wollen wir mal ein bisschen genauer ins Programm reinschauen, in die Vorbereitungen reinschauen und dann erfahrt ihr natürlich auch, wie ihr an dieser Tagung teilnehmen könnt, denn wie der Name es schon gesagt hat und wie es Frau van Dijk schon gerade auch ausgeführt hat, sie ist öffentlich, jeder kann dahin, man braucht keine große Anmeldung. Dazu aber dann später mehr. Jetzt erstmal Musik und zwar von Undermords Halbes Jahr.
Nächste Woche zieht sie nach Wien und der Nachkriegs.
Andermords mit dem Titel Halbes Jahr. Und eben haben wir gerade den ersten Teil eines Gesprächs gehört, das ich geführt habe mit Silke van Dijk. Sie ist Professorin für politische Soziologie am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gemeinsam mit ihren KollegInnen von der Uni in Jena, aber auch mit WissenschaftlerInnen der Uni Erfurt, hat sie eine öffentliche Tagung organisiert, bevor es zu spät ist. Wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr heißt diese Tagung. Sie findet am Freitag hier in Erfurt statt. Und mit ihr habe ich gesprochen über die Hintergründe dieser Tagung. Und jetzt im zweiten Teil des Gesprächs wollen wir mal so ein bisschen ja auf die Inhalte eingehen, wer da eigentlich zusammenkommt und vielleicht auch mit welchem positiven Blick, mit welcher Hoffnung, mit welcher Erwartung sie sozusagen auch daran rangegangen ist. Silke van Dijk hier im Gespräch mit Radio Frei. Wir haben eben gerade schon mal über die Themenbreite gesprochen, die halt auch an dem Freitag bei der Konferenz in den mehreren Stunden ja auch eine Rolle spielt. Und ich finde es tatsächlich auch ganz spannend, dass es nicht so monokausal irgendwie versucht wird, an die Analyse ranzugehen. Das heißt ja aber auch, Sie haben es auch schon gesagt, zahlreiche WissenschaftlerInnen sind da wirklich am Freitag da. Es finden ja dann immer drei Panels parallel statt. Es ist wirklich ein dichtes Programm mit wirklich auch viel wissenschaftlichem Know-how und mit vielen Personen, die da zusammenkommen am Freitag. Wie sind Sie denn ja bei der Einladung der Referentin vorgegangen und wie ist es Ihnen auch gelungen, ja die vielen, vielen Leute dann auch für die Konferenz zu gewinnen?
Ja, das war wirklich eine extrem tolle Erfahrung, zumal wir gar nicht so einen langen Vorlauf hatten. Wir sind insgesamt wirklich mit 40 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vor Ort im Erfurter Zughafen Sie haben schon angesprochen, in 9 Foren, wovon immer 3 parallel stattfinden, ganz unterschiedliche Perspektiven zu diskutieren und Analysen ganz unterschiedlich